Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Tagesgespräch.
Friedrich Steiger, es gibt ja ein ganzes Geflecht von Verträgen, die irgendwie die Atomwaffen sollen eingrenzen. Alle haben nicht miteinander einen Teststoppvertrag, 63, einen Atomwaffensperrvertrag, der hätte dazu führen, dass keine anderen Länder als überkommen. 68, ein Versuchsverbot, 96 und dann also regionale Verträge. Und eben der Abrüstungsvertrag Start, der am 5. Dezember 94 in Kraft getreten ist und morgen ausläuft. Was hat denn der eigentlich gebracht?
Man kann, glaube ich, sagen, dass der Start-1-Vertrag ein guter Vertrag ist. Viele sagen sogar, es sei ein Meilenstein bei der Abrüstung. Und weil es halt einer von diesen Verträgen ist, der wirklich ist eingehalten wurde, das ist eigentlich der Hauptpunkt. Der Start-1-Vertrag definiert Obergrenzen für die Atomsprengköpfe, die Russen und die Amerikaner dürfen haben. Die Obergrenzen, die dort festgeschrieben sind, die werden heute schon konkret unterschritten. Er definiert auch die Anzahl Trägersysteme, also das heisst Flugzeug, Schiff oder Raketenabschussrampen, mit denen man die Atomwaffen könnte ins Ziel führen. Auch das ist eingehalten worden und der grosse Vorzug von diesem Startvertrag ist, dass er eben nicht eigentlich nur auf Versprechen basiert, sondern wirklich auf sehr strengen Inspektionen und Kontrollen.
Also ein Erfolg. Aber eben morgen ist fertig. Was ist denn übermorgen?
Das ist genau das Problem. Und vor dieser Lücke hat man auch Angst gehabt, lang. Es ist eigentlich sträflich, dass fast zwei Jahrzehnte nach dem Startvertrag und nach dem Ende vom Kalten Krieg die ganze Abrüstungsdiskussion ziemlich verschlafen ist worden von den grossen Mächten. Aus verschiedensten Gründen. Vor allem unter dem Präsident Bush haben die Amerikaner plötzlich überhaupt kein Interesse mehr an Abrüstung gehabt. Irak, Afghanistan, Terrorbekämpfung, das waren Prioritäten gewesen. Und erst eigentlich im Frühsommer hat man gemerkt, aha, da ist plötzlich ein Problem im Herbst vorhanden, wenn der Startvertrag ausläuft. Man sollte vielleicht etwas machen und erst dann haben eigentlich ernsthafte Verhandlungen angefangen, die jetzt intensiv laufen, unter Hochdruck laufen, aber es wird mit Sicherheit nicht länger den Startvertrag nahtlos ersetzen.
Also was denn da verhandelt wird, möchte ich noch fragen nachher, Friedrich Steiger. Wenn man im Internet nachschaut, dann sieht man dort, dass es heute auf der Welt immer noch um die 25.000 Atomwaffen hat. Was heisst denn die Zahl genau?
Es ist im Grunde noch eine aberwitzige Zahl. Es ist eine Zahl von Waffen, die würde länger, um die Welt zigfach zu zerstören. Nicht nur mehrfach, sondern hundertfach zu zerstören. Allerdings muss man sagen, von diesen 25.000 Atomsprengköpfen, die noch irgendjemand rum sind, sind natürlich nicht alle bereits positioniert und wären sofort einsetzbar. Es sind viele, die eingemottet sind in irgendwelchen Atomarsenal. Aber selbst die sofort einsetzbar wären, das sind immer noch etliche Tausend und bereits die sind eigentlich viel mehr als militärisch irgendwie könnte gerechtfertigt werden.
Die Atomwaffen einfach hüten und unterhalten, das kostet wahrscheinlich ziemlich viel Geld und ist ein Sicherheitsproblem nicht mehr.
Das ist genau so. Also bereits der Unterhalt von diesen Atomwaffen kostet Milliarden pro Jahr. Und je mehr es natürlich sind, so Waffen, umso teurer wird es. Es reicht ja nicht, die Atomwaffen einfach irgendjemand im Regal zu haben. Die muss man auch warten. Die müssen auf dem neuesten Stand gehalten werden. Die müssen getestet werden. Das macht man heute nicht mehr, indem man sie abschießt, testmässig, sondern man kann das an Computer simulieren. Aber alles das ist auch teuer. Und die Atomwaffen sind an mehreren verschiedenen Standorten. Und das sind Hochsicherheitsanlagen müssen das sein, weil die Gefahr besteht natürlich, dass irgendeine Terrorbande würde versuchen, so Atomwaffen zu bekommen, zu rauben. Und alles das verursacht unglaubliche Kosten ohne irgendeinen militärischen Nutzen.
Also das Arsenal, das man ansteht und hoffentlich nie gebraucht wird, ist eine Belastung für die Staaten. Über was verhandeln denn die Vereinigten Staaten mit Russland heute?
Es geht eben konkret um ein Nachfolgeabkommen für Start 1 und das Nachfolgeabkommen soll über Start 1 rausgehen, also die Obergrenze noch weiter absetzen. Man scheint sich einigermaßen einig zu sein, dass die neue Obergrenze bei je 1500 atomaren Gefechtsköpfen liegen sollte, also die Amerikaner und die Russen je 1500 von denen hätten. Man will die Anzahl der Trägersysteme, also wiederum Schiffe, Flugzeuge, wo man diese Waffen transportieren kann, ebenfalls reduzieren auf etwa 800. Allerdings kann man sagen, diese Vorgaben sind nicht extrem mutig. Es ist eine Verringerung gegenüber dem Ist-Zustand um ungefähr ein Drittel und es gibt viele, die sagen, man hätte ruhig ein bisschen ehrgeiziger sein können.
was wären denn die Interessen, die die beiden Staaten da einbringen? Also, brauchen die das irgendwie noch? Oder ich sage, sie haben es fast angedeutet, auch für die überflüssig überhaupt so viel zu haben, die könnten auf 10 oder 20 oder überhaupt auf 0, aber nützt es ihnen etwas, wenn sie überhaupt solche Waffen noch haben?
Es ist ja so, dass die Atomwaffe eigentlich die einzige Waffe im ganzen militärischen Arsenal ist, wo zum Ziel hat, dass man sie nicht braucht. Alle anderen Waffen werden ja hergestellt, um sie zu brauchen, oder? Aber mit der Atomwaffe soll verhindert werden, dass der Gegner allenfalls Atomwaffen einsetzt. Also, das ist das sogenannte Prinzip von der gegenseitigen Abschreckung. Aber die Abschreckung würde auch funktionieren, wenn die Russen und die Amerikaner je vielleicht noch 100 oder 200 solche Waffen hätten. Das würde mit einer einzigen kann man ja eine Stadt wie Moskau oder wie Washington auslöschen. Also von dem her, wie man es Hiroshima hat gesehen, also von dem her könnte man noch wesentlich weiter runtergehen. Ob man gerade auf Null will, da gibt es natürlich Bedenken, weil die beiden Staaten sich nicht völlig zu Unrecht sagen, es gäbe ja dann noch andere, die die Waffen immer noch hätten und eben vielleicht irgendwann mal eine Rebellenbewegung oder eine Terrorbande die Waffen hätten. Also Null-Lösung ist nicht eine realistische Alternative, aber wesentlich weniger als heute. Das wäre durchaus machbar.
Wer bremst denn, dass man nicht auf das, wo militärisch vielleicht einen Sinn macht, runtergeht im Moment?
Es gibt auf beiden Seiten gibt's noch gewisse Bedenken. Die Amerikaner sind so ein bisschen zurückhaltend bei den Trägersystemen. Die wollen mehr Flugzeuge und Schiffe noch behalten, weil sie sagen, wir könnten ja die auch nutzen für konventionelle Waffen und jetzt haben wir ja die und von dem her wollen wir die nicht verschrotten. Die Russen wollen nicht allzu weit runter bei den Gefechtsköpfen und das hängt natürlich damit zusammen, dass die Russen in der konventionellen Rüstung unterlegen sind. Da sind die Amerikaner unendlich viel weiter. Also für die Russen ist die Atomwaffe auch symbolisch noch sehr wichtig, weil bei den Atomwaffen, das ist in der allerobersten Liga, dort können sie sozusagen auf Augenhöhe mit den Amerikanern verhandeln.
Ist dann eine Lösung absehbar von den Verhandlungen, die jetzt laufen, dass da irgendwie in ein paar Wochen oder Monaten ein Nachfolgevertrag für den Startvertrag kommt?
Es sieht im Moment, was man aus den Verhandlungsdelegationen hört, gar nicht so schlecht aus. Also eben, man ist sich zum Beispiel, was Zahlen betrifft, bis woher man etwa gehen will, ist man sich einigermaßen einig. Es gibt Leute, die sagen, es gäbe sogar nur noch eine Frage von Tagen, allenfalls von Wochen, bis man die Lösung hat. Es gibt noch ein paar Differenzen. Der Teufel steckt natürlich gerade bei solchen Sachen im Detail. Bei den Trägersystemen, also Transportsystem für die Waffen, ist man noch nicht ganz einig. Und bei der Überprüfung von diesen neuen Vertragsbestimmungen, wie hart das die dürften sein, ist man sich ebenfalls noch nicht so ganz einig. Die Amerikaner wollen mehr Transparenz, als die Russen im Moment einzuräumen bereit sind.
Jetzt gibt's eben, wie gesagt, ein ganzes Geflecht von solchen Verträgen und die Idee wäre, dass keine neuen Atomstaaten dazukommen. Das abgeschlossen worden ist, hat es etwa 5 gegeben, plus einer, der es immer bestritten hat. Unterdessen sind Indien, Pakistan dazugekommen, Nordkorea mit aller Wahrscheinlichkeit und der eine Israel. Müssen wir eigentlich sagen, dass der Versuch, das einzudämmen, die Ausweitung, ist eigentlich über die letzten Jahrzehnte weg ein Misserfolg gewesen.
Es kommt ein bisschen darauf an, was, dass man es misst. Der frühere amerikanische Präsident Kennedy hat ja seinerzeit noch gesagt, in den 60er Jahren, es werde demnächst schon 20 bis 30 Atommacht geben auf der Welt. Das gibt's inzwischen noch bei weitem nicht. So gesehen könnte man sagen, ist der Atomsperrvertrag ein gewisser Erfolg gewesen. Aber es ist natürlich extrem störend. In diesem Vertrag sind 5 Mächte, also sozusagen legale Atommächte definiert. Also die klassischen Atommächte, Amerika, Russland, England, Frankreich und China. Und alle anderen sind eigentlich illegale Atommächte. Also Indien, Pakistan, Israel, Nordkorea haben eigentlich zu Unrecht aus internationaler Sicht haben die Bomben. Und das Problem ist, dass es wahrscheinlich nicht in 1, 2 oder 5 Jahren Dutzende neue Vollatommächte wird geben, aber es wird vermutlich immer mehr Länder geben und das ist problematisch, die an der Schwelle sind, Atommächte zu werden, also die Arsenal haben, die sie in sehr kurzer Zeit innerhalb von Tagen oder Wochen oder Monaten könnten transformieren in Atombomben und von dem her durchaus auch für ihre Umgebung eine Bedrohung sein.
Da redet man immer vom Iran, welche anderen sind es denn sonst noch?
Es gibt gerade wegen der iranischen Bedrohung im Umfeld, im Nahen Osten, Länder wie Ägypten, wie Türkei, wie Saudi-Arabien, die mittlerweile ernsthaft sich überlegen, ob sie nicht auch wollen, zu Atommächten werden, weil sie sagen, das kann nicht sein, dass der Iran die Bombe hat und wir nicht. Oder es gibt wegen der nordkoreanischen Bombe Überlegungen zu Japan oder zu Südkorea, die sich auch sagen, vielleicht müssten wir die auch haben, damit das Gleichgewicht irgendwann wieder hergestellt ist in der Region.
Ist denn das Auftreten von diesen eben legalen globalen Atommächte, haben sie gesagt, Predigt stärker gegenüber denen, die die Bomben nicht haben, in der letzten Zeit politisch vernünftig und sinnvoll gewesen. Da muss man sagen, eigentlich haben die schlicht auch Fehler gemacht.
Es ist ja so, die haben schlicht Fehler gemacht. Im Atomsperrvertrag steht ja nicht nur, dass es 5 legale Atommächte gibt und alle anderen dürfen nicht. Dort drinnen steht auch, dass die Atombomben hatten, damals schon, dass die massiv sollen abrüsten und sich langsam irgendwann mit dieser Nullzahl annähern. Und punkto Abrüstung haben die Länder praktisch alle überhaupt nichts oder sehr, sehr wenig gemacht in den letzten Jahren. Viel zu wenig, viel weniger als eigentlich von diesem Atomsperrvertrag gefordert wäre. Und das gibt natürlich so einen gewissen Unmut bei den anderen, die sagen, die 5, die dürfen alles oder? Und wir dürfen nichts.
Jetzt haben Sie gesagt, vor 40 Jahren ist von 20 Atommächten, jetzt sind es um die 9 im Moment, das weiss ich nicht so ganz genau. Es haben aber zum Beispiel Brasilien, Argentinien, Südafrika und irgendwann vor ziemlich langer Zeit auch die Schweiz darüber nachdenkt, zu einer Atommacht zu werden. Was ist denn der Grund für den Drang von relativ vielen Ländern zu Atomwaffen? Was bringt denn das? Weil Krieg führen mit denen weiss jeder, das geht jetzt einfach nicht.
Das sind natürlich klassische militärische Überlegungen. Man sagt, die Überlegung lautet so, und die hat bis jetzt einigermaßen funktioniert. Solange ich Atomwaffen habe, greift mir der andere nicht an, weil er müsste damit rechnen, dass ich mit einer Atombombe zurückschlage und vielleicht seine Hauptstadt zerstöre. Das ist das eine, die militärischen Überlegungen. Aber es sind bei den Atomwaffen schon seit jeher, es ist immer auch sehr viel Symbolik dahinter gewesen, es ist um sehr viel Prestige gegangen. Also das sind nicht alles nur rationale Überlegungen, die ein Land dazu bringen, Atomwaffen zu haben. Nordkorea ist ein interessanter Fall. Für Nordkorea ist die Tatsache, dass es an der Schwelle von der Atombombe ist und jetzt sogar Atombomben hat, wie auch relativ primitive, ein wunderbares Erpressungsmittel gewesen. Nordkorea hat letztendlich immer wieder Energielieferungen gratis bekommen, Lebensmittellieferungen, sogar Geld und hat immer wieder die gleichen Zugeständnisse gemacht, es würde den Atomar abrüsten, wenn es das überkommt. Nordkorea hat wahrscheinlich das nicht bekommen, weil es die Atombomben nicht hätte.
Jetzt ist gerade Nordkorea im Fall, man weiss nicht sehr genau, wie es dort aussieht, aber sicher nicht ein technologisch hochstehendes Land. Ist denn der Zugang zu dieser Technologie und zum wissenschaftlichen Know-how, um überhaupt die Bomben zu bauen, auch niedriger geworden? Kann man das praktisch aus dem Internet herunterladen oder so weit ist es dann doch noch nicht?
Ich glaube nicht gerade, dass man einen fixfertigen Atombomben-Bauplan im Internet findet, aber und das ist eine Gefahr, es ist leichter geworden. Und eine grosse Schuld daran hat der pakistanische Atomwissenschaftler Aku Khan, der mit seinem Netzwerk in der ganzen Welt um Nukleartechnologie verhökert hat, auf Libyen, auf Iran wahrscheinlich auch, vermutlich auch auf Nordkorea. Der Mann wird in Pakistan nach wie vor als Nationalheld gefeiert, ist aber eigentlich ein Schwerverbrecher. Und die Konsequenz ist die, es gibt mittlerweile so eine Art ein Rüstungsnetzwerk, ein Schwarzmarkt kann man es nennen, wo man Baupläne kaufen für Atombomben, wo man Zentrifugen zur Anreicherung von Uran kaufen und wo man sich auch Uran kann auf illegalen Weg beschaffen.
Und das Uran und Plutonium, was vielleicht auch braucht, das findet man eigentlich problemlos. Hat das praktisch jedes Land, das hat ja auch geheißen, in der Schweiz, wenn man genügend Mengen Alpen abbauen, hat man die nötigen Mengen nebeneinander. Mag ich mich erinnern an früher mal.
Es ist nicht so, dass es überall leicht zugänglich ist. Australien ist ein grosses Exportland von Uran. Es gibt Afrika, mehrere Staaten, Zentralasien. Es gibt mindestens genügend Reserven und dass es verschiedene Quellen gibt, woher man das könnte beziehen. Und eben, wie gesagt, die Netzwerke, durch die das letztendlich zu den Interessenten kommt, die sind vorhanden.
Und ist dann der Bau von so einer Bombe für ein Land auch unterdessen so billig geworden, dass sich auch relativ kleinere, wirtschaftlich eher schwächere Staaten das schlicht können leisten, irgendetwas, das so ein bisschen so funktioniert, selber zu bauen?
Es kommt natürlich sehr darauf an, was man für eine Bombe will. Es gibt ja die sogenannten schmutzigen Bomben und möglicherweise ist das, was Nordkorea hat, sättige schmutzige Bomben. Das sind nicht hochentwickelte Atombomben. Wenn die explodieren, weiss man nicht ganz genau, was passiert. Aber irgendetwas wird passieren und bereits das macht Angst. Das ist nicht so wahnsinnig teuer, kostet sicher noch etliche 100 Millionen. Aber es ist ja etwas anderes, wenn man richtig ein umfassendes Atombombenprogramm hat, wie das höchstwahrscheinlich der Iran will betreiben, wo alles, was dazugehört, inklusiv ist, also auch Trägersysteme, also auch Raketen, die einigermaßen präzise die Bomben dann auch ins Ziel bringen. Das kostet natürlich dann wesentlich mehr und dann ist man dann bei Beträgen, die in die Billionen reingehen.
Also ein paar hundert Milliarden, so irgendetwas.
Genau.
Das heisst, es müssen dann grosse Länder sein, die sich das allenfalls können leisten können oder meinen, sie können das leisten. Jetzt haben Sie vorher gesagt, in Russland argumentieren Teil der militärischen Kreise so, wir brauchen die Atomwaffen, weil wir mit der konventionellen Rüstung, Panzer und Kanonen und all die Sachen ohnehin nicht mehr nachkommen. In England andererseits wird darüber diskutiert, die Atombewaffnung, die man hat, aufzugeben, weil sie schlicht zu teuer ist. Das ist irgendwie eine Art ein Widerspruch, oder?
Es ist zum Teil ein Widerspruch. Die Engländer sagen sich natürlich, für sie ist primär die Atombomben heutzutage, weil die werden ja, die Engländer sind ja gehören zu der NATO, also werden im Grunde noch von Amerika mitgeschützt, auch im nuklearen Bereich. Für sie ist es primär ein Prestigeobjekt, die Atombomben, und sie sagen sich einfach, wenn wir nur noch zwei atomare U-Boote haben, die Trident-U-Boote statt vier, dann kostet uns das weniger, dann ist das eine beträchtliche Einsparung. Auf der anderen Seite ist natürlich die Atomwaffe, wenn man eben wirklich ein umfassendes System hätte mit zielorientierten Bomben, mit Bomben, wo man genau weiss, was die für einen Effekt haben, dann ist das keine Billigwaffe, nach wie vor nicht. Und dann muss man sich immer überlegen, durch was würde man es ersetzen? Oder würde man versuchen, konventionell gleich stark zu sein und gleich geachtet, gleich respektiert, wie man das mit der Atombombe wäre? Und dann würde zum Beispiel im Fall von Russland müsste eine massive konventionelle Aufrüstung kommen. Denn wenn man das Rüstungsbudget im Moment anschaut von den Amerikanern und den Russen, ist das von den Amerikanern etwa 10-mal höher. Hingegen im Atombereich sind die beiden Länder auf dem gleichen Niveau. Wenn jetzt also Russland konventionell zu den Amerikanern aufschliessen will, dann müsste sehr, sehr viel investieren und das jedes Jahr.
Gibt es denn jetzt neben diesen Atomwaffen, die eigentlich die schlimmsten sind, die man sich vorstellen kann, noch Forschungen, wo man noch wenig darüber weiss, die noch viel gefährliche Waffen bringen? Meine, biologische und chemische Waffen sind bekannt, aber gibt es noch etwas anderes, wo man noch kaum davor hat?
Also eine völlig neue Waffe gibt es, so viel man weiss, nicht. Es ist so, dass vor allem natürlich die Forschungen bei den biologischen Waffen für sehr viel Unsicherheit sorgen. Das ist eine Waffe, die äußerst heimtückisch kann sein, weil man dort auch mit sehr wenig Mittel, möglicherweise nicht einmal so wahnsinnig teuer, ganze Städte können versuchen beispielsweise, Millionen von Leuten krank machen. Und dann kommt noch dazu, dass zwar bei den chemischen Waffen gibt es eine internationale Konvention, die Ausbreitung relativ wirksam verhindert. Da gibt es auch Kontrollen. Hingegen bei den biologischen Waffen gibt es zwar so eine Konvention, aber die ist ziemlich zahnlos. Und da gibt es sehr viele Schlupflöcher und deswegen gibt es in diesem Bereich ziemliches Unbehagen. Ob das natürlich das gleich grosse Unbehagen ist wie bei den Atomwaffen, wahrscheinlich im Moment noch nicht, aber es könnte es künftig mal werden.
Jetzt haben die grossen Zahlen gesagt am Anfang von dem Gespräch, Friedrich Steiger, also irgendetwa 25'000 und davon vielleicht ein Fünftel wirklich einsatzfähig im Moment. Ein paar Mal hat es einen Krieg gegeben. Die Kuba-Krise war eine, dann der Krieg Indien-Pakistan wäre irgendein, ich will nicht von dem reden. Ich habe eine Liste angeschaut von Atomunfällen mit irgendwelchen solchen Bomben und wir sind in Harzberg gestanden. Ist das normal, dass da irgendwelche Flugzeuge runterfallen oder die Bomben zu den Flugzeugen ausfallen oder im Meer versinken? Was ist da alles um?
Eben, es ist einfach die schiere Zahl von diesen Bomben und mittlerweile auch verteilt über eine ganz beträchtliche Anzahl Länder. Es ist nicht so, dass da jeden Tag etwas passiert. Es ist auch so, dass vieles verheimlicht wird. Aber es gibt immer wieder Unfälle oder Zwischenfälle, wo es manchmal sehr, sehr knapp ist, dass irgendetwas passiert, was dann wirklich bedrohlich wäre. Man kann auch daran denken, dass es ist noch nicht so lange her, dass zwei U-Boot, atombetriebene U-Boot von NATO-Ländern sind zusammengestossen. Das ist zwar nicht so, dass die, wenn die noch mehr wären, noch heftiger wären zusammengestossen, dass die gerade wären explodiert, aber es hat zu einem Austritt von Nuklearmaterial können führen. Und alleine das ist etwas sehr Bedrohliches. Und die Tatsache, dass das so ist, dass es eben auch solche Unfälle gibt, alles das spricht dafür, dass man müsste eigentlich zügig voranmachen mit der atomaren Abrüstung.
Und der Kahn, den Sie erwähnt haben, da kommt dann der James Bond in den Sinn, wo irgendwelche Leute eine Atombombe stellen und dann irgendwelche Staaten erpressen. Das ist etwas, was realistischerweise denkbar ist, irgendwie in einer anderen Form. Das ist, also man redet immer davon, dass Terroristen könnten das Zeug machen. Mit dem muss man rechnen.
Mit dem muss man rechnen. Und das ist der Mohamed El-Baradei, der 12 Jahre lang Chef war der UNO-Atombehörde IAEA, der vor ein paar Tagen ist abgetreten. In seinen letzten grossen Reden hat er fast nur noch über das Thema geredet. Also, und der gilt ja durchaus als vernünftiger Mann. Und der ist enorm von der Sorge umtrieben worden. Nicht so sehr, dass es immer mehr Atommächte gibt, das hat er sicher auch nicht begrüßt, aber dass tatsächlich Atomwaffen in absehbarer Zeit in die Hände von irgendwelchen Milizen, Terroristengruppen oder was immer geraten. Und bei denen funktioniert die klassische Abschreckung nicht. Oder die würden die Waffen unter Umständen durchaus einsetzen, weil da kann man nicht mit der Atomwaffe auf der anderen Seite sagen, wenn ihr euch einsetzt, dann tun wir eure Hauptstadt vernichten. Die haben keine Hauptstadt, die sind nie, die sind nicht greifbar. Und von dem her tut eigentlich die gegenseitige Bedrohung, die dazu führt, dass man in der Regel Atomwaffen nicht einsetzt, die funktioniert dort nicht mehr.
Das wäre also fast die grösste Gefahr, wenn man könnte. Jetzt sind die Atomwaffen, wenn ich das mitbekomme, im Prinzip etwas, was im Kalten Krieg entwickelt worden ist, dann hat es mal 89 gegeben. Man hat von einer Friedensdividende geredet, dass irgendwann man könnte abgerüstet werden. Ist da eigentlich etwas übrig geblieben davon? Oder geht die ganze Rüstung, Atomare und andere, wieder voll frischröhrlich drauf los und ist je länger gefährlicher?
Es ist leider so, dass das zweite wahr ist. Es hat eine kurze Phase gegeben nach 1989, nach einem Mauerfall, wo effektiv eine ganze Reihe von Ländern ihre Rüstungsbudget runtergefahren haben. Die damalige Sowjetunion, sicher auch viele westliche Länder. Aber wenn man die letzten Zahlen anschaut, oder sogar das letzte Jahrzehnt anschaut, zwischen 1998 und 2008, sind nach den Zahlen vom Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI die Rüstungsausgaben weltweit wieder um 50% angestiegen. Es sind Länder dazugekommen, die plötzlich massiv aufrüsten im Nahen Osten, Südostasien, China und nach wie vor der Rüstungsweltmeister Nummer 1, die Amerikaner.
Die Sicherheitspolitik ist eines von diesen Gebieten, wo sie besonders intensiv bearbeiten, Friedrich Steiger. Träumen Sie manchmal noch den Traum von einer sichereren Welt?
Als Traum schon, aber als Realität, wenn man sich umschaut, dann ist das ziemlich weit weg. Der Kalte Krieg war zwar bedrohlich gewesen, aber irgendwann hat damals doch Stabilität geherrscht. Und wenn man heute umschaut, es gibt mehr Akteure. Die Weltordnung ist eigentlich eher eine Weltunordnung. Es gibt Machtkämpfe, es gibt Gerangel zwischen wichtigen Mächten. Und das Problem ist vor allem auch, es ist immer leichter für einen relativ kleinen oder sogar armen Akteur für sehr viel Unruhe und sehr viel Leid zu sorgen. Beispiel kann man Taliban zu Afghanistan nehmen, die es schaffen, der Supermacht Amerika zu trotzen.
Also, Sicherheit nicht absehbar. Nicht gut ist das, Friedrich Steiger. Besten Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.